möchte mit etwas Persönlichem beginnen, was mir wirklich während des Gottesdienstes so ins Herz geschrieben wurde. Ich erinnere mich, und Martina wird sich auch daran erinnern, als wir unsere standesamtliche Trauung hatten, vor dem Standesbeamten saßen und mit einem Mal diskutierten wir über den Stift vor uns. Ich habe den Eindruck gehabt, der Standesbeamte war ziemlich irritiert und irgendwann fragte uns, ob wir fertig seien. Und wir merkten, irgendwie war uns die ganze standesamtliche Trauung gar nicht so wichtig. Musste halt sein, ja, aber das war nicht der Punkt. Aber wir haben dann natürlich eingesehen, wir sind ja hier und wir brauchen das. Also haben wir uns darauf eingelassen, den Stift endlich beiseite zu legen und damit wir endlich das Trauversprechen und die Unterschrift nachher, ne, all das sollte ja sein, aber es war spannend. Ähnlich persönlich, was ich nicht gerne mache, wenn ich irgendwo hinkomme, Gottesdienst zum Beispiel, wo ich dann mit dran beteiligt bin, so kurz auf knapp, wenn ich da so mit fliegenden Fahnen reinkomme und eigentlich noch sage, ich muss noch und dann merke, ich brauche eine Viertelstunde, um anzukommen. Ich sitze da vielleicht, aber ich bin noch gar nicht ganz da. Bin ich schon da? Wie ist das? Muss ich vielleicht auch, so wie den Stift, beim Standesbeamten etwas beiseite legen, um? Ja, was eigentlich? Ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, passend zum Thema. Räuberhöhle oder Bethaus, was ist das historisch wichtigste Gebäude in Stade? Die Freie Evangelische, okay, ha, also wenn ihr auf die Straße geht, ich wage zu behaupten, das geht schief, da werdet ihr nicht viele Zustimmung hören. Ja, bitte. Warum? Nein, okay, das ist ja, ich wollte einfach ein paar Meinungen abfragen, also was, bitte? Der Schwedenspeicher, warum? Ja, okay. Ja, ich habe ja bewusst gefragt, historisch, ne? Historisch. Ich habe nicht, bitte? Da gab es was zu essen, okay. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Was ist das wichtigste Gebäude der BRD? Aha, da gibt es vielleicht schon mehr Übereinstimmung. Der Reichstag, ja. Hat wohl etwas mit Regierung zu tun. Ja, gucken weiter. Und für die Juden? Aha, Tempel, Synagoge. Ja, gut, Tempel gibt es jetzt gerade nicht, aber zur Zeit Jesu ganz klar der Tempel. Und dann nachgeordnet die Synagogen auch als Orte, wo man... Ja, und jetzt? Aha, das war die fromme Antwort. Ihr wisst ja, da hake ich immer nach. Fromme Antworten, die sind mir zu schnell. Weil, ist das wirklich so? Ich könnte jetzt ja ganz böse sagen, alle Raucher stehen mal auf, zu sagen, das wichtigste Gebäude, du machst da gerade ein Rauchopfer drin. Lassen wir das mal beiseite. Sondern jetzt habt ihr so ein bisschen Anfahrtsweg dessen, was jetzt kommen wird. Weil, naja, Thema Räuberhöhle oder Bethaus hat ja seine biblische Grundlage. Ein paar wenige Verse, Markus 11. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszujagen. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Er duldete auch nicht, dass jemand eher etwas über den Tempelhof trug und erklärte, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Haus, ein Ort des Gebets für alle Völker sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das können wir natürlich drüber diskutieren, ins Gespräch kommen. Ist das nur damals der Fall oder gibt es heute auch solche Räuberhöhlen? Was zeichnet das aus? Jesus kommt nach Jerusalem. Er kommt nicht als Tourist. Er kommt als der Herr, als der erwartete, herbeigesehnte Messias, um seinen Auftrag von Gott an uns Menschen zu erfüllen. Und Jesus lässt sich nicht blenden von dem, was da alles an Geschäftigkeit ist im Tempel. überhaupt nicht. Und was gewohnheitsmäßig abläuft, am Ort der Gegenwart Gottes. Jesus schaut nicht weg, Jesus räumt auf. Spannend, wenn man ins Johannesevangelium hineinguckt, dann könnte man sagen, das gab zweimal eine Tempelreinigung. Einmal so ziemlich am Anfang seiner Tätigkeit, da war er auch noch vielleicht nachhaltiger unterwegs, lest das mal nach. Und hier eben halt, als er dann später reinkommt und es uns begegnet ein Jesus, der nicht sanft ist, sondern und nicht zurückhaltend, sondern leidenschaftlich unterwegs ist. Was regt ihn auf? Ist es der Ort? Sind es die Menschen? Was denn? Und ich möchte uns so ein paar Gedanken mit reinnehmen. Gottes Haus, ein Bethaus. Der Ort der Begegnung mit Gott hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Während der Wüstenwanderung gab es die Stiftshütte mit der Wolke oben drüber als Zeichen dieser Gegenwart Gottes. Dann nachher unter Salomo, Bau des Tempels und die Synagogen, haben wir gesagt, ja. Und dann nachher die Dome oder Kathedralen. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, das ist Synonym füreinander. Aber große, einleuchtende, beeindruckende Gebäude. Und dann haben wir nicht zuletzt noch die Kirchen und auch die Gemeindehäuser. Aber was haben die eigentlich alle gemeinsam? Sie sind Orte oder Ort der Begegnung mit Gott. Sie sind Ort des Gebets, der Beziehung, des Kontaktes mit Gott, und zwar in aller Lebendigkeit. Und Ort der Offenheit, so haben wir es eben gehört, für alle Völker. Da ist kein Schild am Eingang, hier kommst du nicht rein, sondern jeder hat Zugang. Und alleine das ist schon, finde ich, in der heutigen Zeit herausfordernd. Für alle Menschen, egal welcher Kultur, welchen Alters, welchen Geschlechtes, welcher Überzeugung, erst einmal herzlich willkommen. Und schon beim Bau des ersten Tempels war sich Salomo der Grenzen eines Gebäudes bewusst. Ich habe zwei Bibelstellen dazu angeführt. Einmal aus 1. Könige 8, dort ist uns überliefert, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Selbst die unendliche Weite des Himmels kann dich Gott nicht fassen. Wie könnte das der Tempel, den ich gebaut habe? Da ist sich jemand sehr bewusst. Ich habe da zwar ein prächtiges Ding hingelegt. Mein Vater David hat das schon gebaut, die Zutaten zugeliefert, aber geht nicht. Und im Bewusstsein dieser Haltung, das begegnet uns im Neuen Testament in gleicher Weise. Der höchste Gott wohnt jedoch nicht in Häusern, die von Menschen gemacht sind. Durch den Propheten Jesaja hat er gesagt, der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr dafür für mich bauen? Wo ist die Wohnung, in der ich Raum finden könnte? Und dennoch gab und gibt es solche Häuser. Immer und immer wieder bauen wir Häuser, um Gott zu begegnen. Ist natürlich auch ganz angenehm. Also wenn ich mir vorstelle, wir machen Open Air, könnte das mitunter etwas schattig, nass und sonst was oder heiß werden. Aber all das soll uns dabei helfen, uns auf Gott auszurichten. Und welche Haltung entspricht die... Oh, was ist das denn hier? Ich war das nicht, aber es macht nichts. Ihr merkt, ich habe noch was mit euch vor. So, welche Haltung entspricht diesen Gebäuden? Bei den Großen, das ist so, sind für mich Sakralbauten. Also wenn wir heute Morgen alle so in einen Dom, eine Kathedrale reingegangen wären, das hätte keiner von euch gewagt. Da waren wir heute Morgen eher wie auf dem Marktplatz oder wie auf dem Bahnhof unterwegs. Dieses Hin und Her, es gibt das Gebäude her, das ist jetzt gar nicht zuallererst als Kritik irgendwie gemeint, sondern wir treten da ein und merken, das hallt ganz anders als in einem Gemeindehaus. Das geht mir in die Richtung. Also Ehrfurcht ein Stück. Man wagt kaum laut zu reden. Und in Gemeindehäusern, da bildet es eher ja, das Miteinander, das Gemeinschaftliche ab. Jesus lenkt den Blick auf etwas sehr Wichtiges und Grundlegendes. Dort, wo sich Menschen im Neuen Testament Ja, und im Namen Gottes versammeln geht es um Begegnung, um den Kontakt, um das Gespräch mit diesem lebendigen Gott. Und nicht nur mein Meet and Greet, so wie man es neudeutsch sagt, schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid, dass wir miteinander unterwegs sind, ja, aber wo Menschen Gott begegnen sollen, darf nichts im Weg stehen. Nichts, was uns eigentlich von Gott ablenkt. Und da kann man dann auch überlegen, gibt es solche Dinge? Und woran erkennt man, ob ein Gebäude ein Bethaus ist? Gebetshaus Augsburg, woran erkennt man das? Aber es gibt ja noch mehr. Oder haben wir hier vielleicht ja doch auch ein Gebetshaus? Ich drehe es mal um. Wo anderes wichtiger wird als Gott, da verschwindet das Gebet. Wo anderes für uns wichtiger wird als Gott, da verschwindet das Gebet, da wird nicht mehr mit Gott geredet, da ist alles andere wichtiger. Und da gehen wir jetzt in diese andere Richtung rein, die Realität, eine Räuberhöhle. Man hat es damals damit in Verbindung gebracht, dass die Zeloten, also die Eiferer, da sich getroffen haben. Ich glaube gar nicht, dass das vorrangig ist. Was hat Jesus vorgefunden? Was hat ihn aufgeregt? Ich glaube, wir müssen uns erst einmal bewusst machen, dass zum ganzen Tempel ja mehr gehört hat als ein Gebäude, sondern da gehört das Ganze drumherum mit dazu. Also der Vorhof der Frauen, der Männer, also sprich der Juden überhaupt, der Heiden, der Priester. Also es gab verschiedene Abteilungen mit unterschiedlichen Dingen, die auch da drin waren. Und natürlich auch das Heilige und Allerheiligste. Das heißt, wir haben Gott, das hattest du, glaube ich, auch schon mit drin, Johannes, dieses, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Wir haben freien Zugang zu Gott durch Jesus. All das gehört mit dazu. Und nun war es für die Leute natürlich, die von weit her kamen, schwierig, ihre Opfertiere alle mitzubringen. Und von daher hatte man das damit hineingebracht, so als Dienst am Kunden, als Service sozusagen. Man konnte da Opfertiere käuflich erwerben, das war das eine. Und das andere war Geld umwechseln. Ich habe das am Anfang auch einfach gesagt, natürlich muss man ja, ich komme aus aller Herren Länder. Ja, es hatte aber auch noch eine Rückseite vom Ganzen und zwar, viele dieser Münzen hatten zum Beispiel ein Bild des Kaisers oder einer Gottheit drauf. Und das hatte in der Gegenwart Gottes keinen Raum, keinen Götzendienst. Und deshalb musste das dann eben eingewechselt, eingetauscht werden. Und auch die Tempelsteuer musste entrichtet werden, aber eben halt alles ohne irgendwelche Götzenbilder. Und eigentlich wäre das wunderbar möglich gewesen außerhalb des Tempels, der ganzen Tempelanlage. Tja, aber eben dieses geschäftige Treiben, das hatte noch einen anderen Nebeneffekt. Es gab nämlich noch jemand, der davon profitiert hat. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die kriegten nämlich auch ihren Teil davon ab. Also insofern war das für sie toll, weil es eben halt doch drinnen stattfand. All das wusste Jesus. Und deshalb war diese Frage von ihm berechtigt. Ist das jetzt hier eigentlich ein Gebetshaus, ein Bethaus? Oder ist es ein Ort der Geschäftemacherei, ein Marktplatz der vielen Möglichkeiten? Oder heute eben halt großer Marktplatz, Bahnhof, egal wo man unterwegs ist, mit so vielen, vielen, vielen Leuten. Wie sieht es aus? Gottesdienst, war das noch Gottesdienst? Oder war das Mittel zum Zweck? Die eigenen Interessen waren wichtiger als Gottes Gegenwart. Das Gefühl zwischen Daumen und Zeigefinger. Dienst am Kunden, alles schön und gut. Also das Problem ist nicht die Aktivität, sondern die Priorität. Stellt euch das vor, eine Religion ohne Beziehung. Eine Frömmigkeit ohne Herz. Das sieht doch keiner. Das bekommt doch keiner mit. Oder ein Gottesdienst, und das ist für mich so Worst-Case-Szenario, ein Gottesdienst ohne Gott. Stellt euch das mal vor, wenn Gott sagt, ich bin gar nicht da. Ihr trefft euch in meinem Namen, aber ich bin gar nicht da. ich kann nicht dran teilnehmen. Guckt ins Alte Testament hinein, da wird von den Propheten manchmal Ähnliches beschrieben. Was da abgegangen ist, traurig. Und dann die Frage, wo gibt es heute bei uns solche Tendenzen zu einer wie auch immer gearteten Oberflächlichkeit, zu einer Veräußerlichung, einem Treiben wie auf einem Marktplatz, wo andere Dinge im Fokus sind, vergessen wir mitunter die Heiligkeit Gottes und seine Gegenwart. Wir haben das gesungen, heilig, heilig, heilig. Wie ist das, wenn wir Gottesdienst feiern? Manchmal habe ich den Eindruck, wir legen einen Schalter um. Glockengeläut, das schaffen wir noch drüber. Wenn dann da vorne was passiert, oh ja, jetzt müssen wir runterfahren. Wie ist das? Heiligkeit? Was bedeutet für uns Heiligkeit? In Gottes Heiligkeit, in Gottes Gegenwart einzutreten. 1789 hat Gerhard Terstegen ein Lied, ein Lied veröffentlicht, das etwas von dieser Haltung beschreibt. Und bei allen tollen neuen Liedern, ich weiß nicht, ob ich schon etwas so Gutes gefunden habe. Ich würde euch jetzt am liebsten alle 8 Strophen, glaube ich, sind das. Ich gönne euch nur die erste, ich singe sie euch auch nicht vor. Nicht, weil ich es vielleicht nicht könnte, aber weil man vielleicht mal mehr auf den Text achtet. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Amen. Eigentlich war ich damit fertig. Also diese Predigt hat sozusagen Vorlauf, weil da bin ich schon länger dran unterwegs und dann hat Gott mit mir nochmal eine Extra-Runde gedreht. Vielleicht wird nicht nur für Pastoren, müsst ihr jetzt auch noch durch. Und zwar die Gemeinde als Tempel Gottes. Es klang ja schon an, Gott geht es nicht um Gebäude. So schön die sind, Stein auf Stein, es gibt beeindruckende, absolut. Aber sie können alle Gott nicht einfangen. Gott ist nicht an Gebäude gebunden, auch wenn wir in der westlichen Welt sehr viel Wert darauf legen. Und dann geht mal in die dritte Welt oder noch extremer, da wo Menschen verfolgt werden, die können sich das gar nicht erlauben. Da spielt das Gebäude keine Rolle. Das kann so ärmlich aussehen, wie es will. Aber da ist es wichtiger, wir treffen uns im Namen des lebendigen Gottes. Wir kommen zusammen, wir richten uns auf Gott aus. Das erdet mich dann auch immer wieder ein Stück. Und Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth daran, dass sie der Tempel oder dass wir der Tempel Gottes sind. Dort heißt es in 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr als Gemeinde der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Dass wir Tempel Gottes sind. Wohnort, Begegnungsort, da wo Gott ist. Sind wir heiliger Boden? Und worin zeigt sich das? Ich gebe euch das mal so als offene Frage mit. Worin zeigt sich das? Wir sind Tempel Gottes als Gemeinde. Und das heißt nämlich, Gott wohnt inmitten seiner Gemeinde. Er ist anwesend. Nicht das Gebäude und wenn wir wieder rausgehen, das war's dann. Sagen wir, tschüss Gott, ich komme wieder irgendwo die Woche oder nächsten Sonntag. Nein, sondern es geht um die Menschen, die Gott herausgerufen hat, in diese Gemeinde zusammengestellt hat. Menschen aller Nationen, allen Alters, aller sozialen Schichten. Alle inkludierter. Wenn wir die Kritik Jesu an den damaligen Zuständen ernst nehmen, dann müssen wir uns fragen, was fördert oder was hindert die Begegnung mit Gott in unserem Miteinander? Wie sieht das aus? Wie richten wir uns gemeinsam auf den gegenwärtigen und ich sage es nochmal, heiligen Gott aus? Und was finden Menschen vor, wenn sie uns begegnen? Ist da vielleicht etwas davon sichtbar, wenn Jesus sagt so, dieses an der Liebe zueinander wird man euch erkennen? Ich spitze das noch weiter zu. Dein Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes. Du, ich, auch im selben Kapitel, wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt, ehrt ihn also auch mit eurem Leib. Also Gemeinde ist nicht nur ein Wir, Gemeinde ist auch ein Du. Beides gehört zusammen. Das heißt, dein Leben gehört Gott, dein Leben ist kein neutraler Raum. Was ich mache, wie ich glaube, was ich tue, das geht keinem was an. Und Gott sagt doch, mich. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich herausgeliebt, du gehörst zu mir. Also all das finde ich spannend, das dann eben entsprechend auch zu leben, damit umzugehen. Und das heißt doch, er ist Eigentümer deines Lebens. Wir haben ein Auto, wir sind Eigentümer. Gehört uns. Ja doch, das gehört uns. Haben wir geschenkt bekommen. Also insofern kann ich sagen, wir sind wirklich Eigentümer. Aber Eigentümer meines Lebens? Wie sieht's aus? Du bist ein Tempel des Heiligen Gottes. Und dann, welche Konsequenzen hat das denn? Wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann nimmst du ihn auch überall mit hin. Das heißt, verhältst du dich auf? Gott ist in dir. Oh ja, was du dir anschaust, was ist mit Menschen, die im Internet Pornografie sich reinziehen, die Bilderflut, nicht nur in diesem Bereich, sondern überhaupt. Tempel des Heiligen Geistes. Gott hört, was auch immer dein Gehör findet, auch den Klatsch und Tratsch, auch das, was uns beeinflusst. Wem setzen wir uns aus? Er bekommt mit, was wir uns reinziehen. Sein Tempel. Essen, Trinken und Drogen, in welcher Form auch immer. Ob das Medikamente sind und. Egal, wie gesund oder ungesund es ist, ob es deinen Körper aufbaut oder dieses Geschenk Gottes schädigt. Wenn wir maßlos sind, Heiliger Geist, in mir, in uns. Und wenn ich dann das auf einen Nenner bringe, Jesu Kritik, dann wäre das die Frage ganz persönlich, was duldest du in deinem Leben, dass Jesus umstoßen müsste, was er ausräumen müsste? Was nimmt in deinem Leben mehr Raum ein als Gott, der in dir wohnt? Ich finde das herausfordernd. Ich bin auch noch nicht zu Ende, jetzt nur weil ich jetzt die Predigt halten darf. Sagen so, ich weiß es und ihr müsst es lernen. Nee, da sitze ich mitten unter euch dabei. Und zum Schluss, wie sieht eine Tempelreinigung, wie könnte das heute aussehen? Wie könnte das praktisch für uns als Gemeinde aussehen oder eben genauso persönlich, privat, die Prioritäten neu zu ordnen? Was ist mir wichtig? Damals ganz klar Geschäftemacherei oder wie sieht es aus? Unsere Prioritäten. Es gibt so viele Dinge, Apostelgeschichte 2,42, was Kennzeichen, Merkmal dieser Gemeinde war. Und wo ich sage, naja, das brauche ich nicht und das brauche ich nicht, das suche ich mir aus. Prioritäten oder Thema Vergebung und Versöhnung. Ich hatte in der Woche ein Gespräch, was mir das nochmal sehr aufs Herz gelegt hat, wie weit wir uns, indem wir uns ja, an solchen Stellen verweigern, wo wir Dinge vielleicht nicht klären, wo wir Gott die Möglichkeit nehmen, etwas in uns heil werden zu lassen, in seiner heiligen Gegenwart und wo wir gleichzeitig dem Satan immer noch so ein Schlupfloch lassen, wo er an uns herankommen kann, Tempelreinigung, Vergebung zu praktizieren, Altes loszulassen, mit der Jahreslosung Neues zu wagen, ein Bethaus zu werden. Gemeinde, die betet, wird relevant für den Ort. Gemeinde, die betet, setzt Gottes Arm in Bewegung. Und da, wo ich mich dran beteilige, werde ich Teil einer Gebetsbewegung. Ein Geschenk, eine Herausforderung, eine Verantwortung, eine Möglichkeit. Und genau das gehört auch dazu, Tempelreinigung, ehrlich vor Gott zu werden und in Klammern natürlich auch vor mir selber. Denn manch einer lügt sich selber was in die Tasche hinein. Und jetzt zugespitzt das Ganze, möchtest du Jesus neu erlauben, dein Leben zu einem Bethaus zu machen, einem Ort seiner Gegenwart und des Gesprächs, der Beziehung mit sich? Jesus, wir laden dich ein und wir bitten dich, dass du das ausräumst, umwerfst, ausstößt, was dir im Weg steht. Das bitte ich für mich ganz persönlich, aber das bitte ich auch für uns, dass du uns den Mut gibst, uns dir zu stellen. Uns nicht nur darüber zu ärgern, wie damals die sogenannten Frommen, sondern uns auf dich einzulassen, dass du mit deiner heiligen Gegenwart Platz hast, Priorität hast. Du bist das Wichtigste in unserem Leben und für uns als Gemeinde. Wir geben dir die Ehre und vergib. Amen.